Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und allem rund um den Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode gehen wir mal wieder auf eine kleine Zuhörerfrage ein, beziehungsweise ein Thema ein, das wir schon des Öfteren halt eben auf Instagram in DMs bekommen haben. Und zwar haben wir so ein bisschen vorgeworfen bekommen, wir würden so viel für Diät machen, aber ganz wenig nur für das Thema Aufbau. Und ja, vielleicht auch vorab kann ich euch da auch nochmal mit auf den Weg geben. Es hat auch einen Grund, denn Aufbau ist eigentlich sehr, sehr einfach und sehr, sehr stumpf, ne? Und dementsprechend gibt's da tatsächlich auch weniger drüber zu erzählen. Würdest du da zustimmen, Kamine?
Definitiv, dass das
Aufbau
aber,
langweiliger ist.
Ja, Aufbau ist langweiliger und Aufbau ist ja auch, was den Prozess des Fortschritts angeht, nicht nur langwieriger, sondern auch ganz oft schwerer nachzuvollziehen. Also, außer du bist jetzt ein ganz, ganz, ganz blutiger Anfänger, da ist es von der Progression her, auch von der Entwicklung sowohl sichtbar als auch von den Zahlen her deutlich schneller bemerkbar. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du fortgeschritten bist oder schon sehr weit fortgeschritten, ist das ja fast nicht mehr messbar, muss man ja ganz klar sagen. Das ist einfach eine Frage der Geduld und noch mehr Geduld. Also da ist eine Diät im Sinne des Prozesses schon wesentlich motivierender und auch besser nachvollziehbar als Coach.
Ja, definitiv. Und nichtsdestotrotz ist der Aufbau wichtig, ne? Also ich denke, das können wir halt eben trotzdem hier auch festhalten. Es ist grundlegend nicht so, dass man den halt eben nicht genauso würdigen sollte oder genauso auch gut arbeiten, zielgerichtet arbeiten sollte wie in einer Diätphase. Dementsprechend machen wir hier für euch mal so das 1x1, hatten wir glaube ich schon mal gemacht, ne? In einer anderen Form, 1x1 für einen guten Aufbau. Ja, grundsätzlich, was würdest du sagen, ja?
Vielleicht noch ein Einwurf, der für den Aufbau spricht, was ich nämlich auch ganz oft erlebt habe zu meiner Coaching-Zeit, also wo ich noch wirklich aktiv gecoacht habe. Übrigens werde ich ab dem 1.1. wieder Coach, Bro, aber wir nehmen uns da nicht die Leute weg, weil ich werde Lifestyle-Kunden betreuen. Auf jeden Fall zu der Zeit, wo ich dann auch aktiv Leute betreut hatte, hatte ich so oft den Fall, gerade bei Männern, dass sie zu mir kamen und direkt mit dem Ziel, ja, ich würde jetzt gerne abnehmen, ja. Und die hatten aber noch gar nicht das Muskel, also wollten auch einen guten Sommerbody haben, ja, haben mir auch teilweise dann Bilder gezeigt, wo ich halt gesagt habe, du, pass auf, wenn wir von dem Status aus jetzt eine Diät starten, dann wirst du einfach nur skinny aussehen. Das wird nichts mit einem muskulösen Körper zu tun haben. Ja, also da siehst du aus wie Brad Pitt im Fight Club. Das ist aber in der Definition der meisten und von den speziellen Kunden, die dann mit den Schaubildern zu mir kamen, ja nicht das Idealbild, was sie erreichen wollen, sondern die wollen ja dann schon auch einen entsprechenden muskulösen, fitnessbepackten Körper. Und da muss man erstmal ein muskuläres Grundgerüst haben, was du dann in der Diät freilegst. Also die Frage stellt sich ja immer wieder, erst Diät oder Muskelaufbau, und das muss man halt sehr individuell entscheiden, ne? Klar, macht's andersrum nicht viel Sinn, wenn du einen sehr hohen Körperfettanteil hast, zu sagen, ja gut, jetzt starten wir aber mal mit einer Muskelaufbauphase rein, auch wenn du vielleicht viel zu wenig Muskelmasse hast, weil es dann einfach erstmal tendenziell sinnvoller ist zu sagen, gut, wir gehen jetzt mal aktiv in eine Diät rein. Ja, versuchen vielleicht eine Recomp, dass wir jetzt nicht so aggressiv diäten. Aber das ist immer eine sehr individuelle Fragestellung. Aber das wollte ich an der Stelle nochmal erwähnt haben. So, wer den Muskelaufbau nicht ehrt, ist der Diät nicht wert. So.
Kann man so festhalten, ja. Und grundsätzlich ist es halt wirklich auch so, dass die Basis einfach auch da sein muss, um in eine Diät zu gehen. Und natürlich dann auch, finde ich, ist es auch so eine ganz gute Vorerfahrung, die man macht, ja, gerade wenn man halt eben auch einen gezielteren Aufbau einfach mal macht, wenn man noch gar keine Ahnung so von diesem ganzen Zeug hat, ja, Diät, Aufbau, Lebensmittelauswahl und so weiter und so fort, dann kann man in der Diät schon mehr falsch machen, muss man einfach sagen, wie im Aufbau. Und ich denke, man kann auch sich erstmal so ein bisschen ausprobieren, ja, welche Lebensmittel passen denn grundsätzlich für einen, was verdaut man halt eben ganz gut, was verdaut man nicht gut, auch erstmal einen Kontakt zu bekommen, ja, wie sind dann überhaupt Kalorien zur Hand haben, ja, wie gehe ich mit Tracken um und so weiter und so fort, denn wenn man diese ganzen Vorkenntnisse gar nicht hat, dann fällt es halt auch deutlich schwerer in der Diät auch gut akkurat arbeiten zu können. Dementsprechend ist es einfach eine gute Möglichkeit, erstmal eine Basis zu setzen, bevor man dann halt eben in der Diät reingeht. Aber grundsätzlich, wenn wir vom Thema Aufbau sprechen, wie lange, vielleicht schon mal vorab, wie lange würdest du in der Regel eine Aufbauphase machen? Ja, das ist auch so eine Frage, die ich immer wieder bekomme. Daniel, wie lange soll überhaupt sowas sein? Macht man das etappenweise? Macht man das an einem Stück? Gibt es da eine grundlegende Empfehlung?
Also ich sag mal so, ich würde nicht eine absolute Empfehlung aussprechen, aber so eine Mindestzeit, die man verbringen sollte in einem Aufbau. Und also ich sag mal so, alles unter 3 Monate, eher tendenziell auch länger, sehe ich als nicht wirklich zielführend im Sinne eines Muskelaufbaus. Ja, du musst ja erstmal Momentum aufbauen und das braucht halt teilweise auch seine Zeit. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen mit den Trainingsplan experimentieren. Wie splittest du deinen Plan? Wie ist deine Regeneration? Wie viel Spaß macht dir der Trainingsplan? Und allein diese Evaluierungsphase kann ja auch schon einige Wochen in Anspruch nehmen. Und dann bist du vielleicht erstmal richtig so in dem Flow, ja, hast du dieses Momentum und dann, keine Ahnung, würdest du schon wieder eine Diät einschieben? Sehe ich halt nicht als zielführend. Also ich würde tendenziell sagen, so von meiner Erfahrung heraus, mindestens ein halbes Jahr, tendenziell eher länger. Auch die Frage, wer vor dir steht, ganz klar. Also ist ja auch typabhängig, auch zielabhängig. Ja, wir sprechen jetzt mal nicht über den Wettkampf-Bodybuilder, den schließen wir jetzt hier mal aus, weil das wahrscheinlich nur ein sehr geringer Teil der Zuhörer ist. Da verändert sich das Spiel ja sowieso und da gehe ich auch davon aus, dass diese Person entweder in gut betreute Hände ist oder sich zumindest damit auskennt und nicht diese Frage stellt, weil, ne, ja, sonst wird es halt schwer, irgendwie eine gute Prep aufzubauen. Aber ich sag mal, für den Normalo, der sich das überlegt, würde ich genau diesen Zeitraum anstreben.
Ja, und ich denke auch, dass so ein halbes Jahr bis ein Jahr auf jeden Fall ein guter Zeitraum ist. Ich empfehle tatsächlich den meisten auch gar nicht wirklich länger zu machen, weil die wenigsten halt eben auch in einem Körperfettanteil unterwegs sind, ja, vorher zumindest, ja, wo man sagen kann, okay, das ist halt wirklich sehr, sehr lean und man muss sich halt eben vorstellen, wenn man einen guten Aufbau macht, dann kommt nicht nur Muskelmasse dazu, dann kommt auch ein bisschen Fett dazu, ja. Und wenn man dann halt eben schon in einem höheren Körperfettbereich auch startet, sage ich jetzt einfach mal von 10 bis 15, ja, was immer noch relativ niedrig ist, ja, aber trotzdem schon
höher. Hast du das gerade als hoher Körperfettanteil definiert? Jetzt hör auf,
um in einen langen Aufbau zu starten, das meine ich. So, okay. Da muss man halt eben dann überlegen, wie viel, ja, also so ist es natürlich, also gerade so gegen die 10% ist schon eher ein sehr, sehr niedriger Körperfettanteil. Gegen 15% wird der Körperfettanteil schon ein bisschen moderater. Aber wir müssen uns das Ganze ja vorstellen, wenn wir jetzt einfach beispielsweise mal einen 100 Kilo Mann vor uns haben, ja, mit einem Körperfettanteil von 15%, der einen Aufbau machen will. Ja, der orientiert sich ja natürlich irgendwo an so den empfohlenen Aufbauraten beziehungsweise Zunahmeraten und würde dann grundsätzlich anpeilen, ja, ungefähr in einem Monat 1% Körpergewicht zuzunehmen. Ja, das sind dann ungefähr 1 Kilo. Von diesem Kilo wird natürlich nicht alles Muskelmasse sein, sondern ein Großteil auch einfach Fett, das da draufgepackt wird, insbesondere umso fortgeschrittener man ist. So, und wenn man dann anfängt bei 100 Kilo mit einem Körperfettanteil von 15% und nimmt dann halt eben über ein Jahr 12 Kilo zu, ja, dann erhöht sich natürlich auch parallel der Körperfettanteil und wir kommen auf jeden Fall über diese Plus 20% Körperfett, ja, und das meine ich auch, wenn jetzt jemand halt eben schon 20% Körperfett hat und ein Jahr in einem gleichen Überschuss wäre, ja, der würde dann natürlich halt eben entsprechend noch mehr Körperfett am Ende des Aufbaus haben und das ist halt eben auch wichtig, dass man das dann im Hinterkopf halt eben hat.
Überschuss war auch das perfekte Stichwort, um überleitend auch mal darüber zu sprechen, denn das ist auch eine legitime Frage, die oft gestellt wird. Ja, also erste Frage: Wie hoch muss mein Überschuss sein? Zweite Frage, muss ich überhaupt im Überschuss sein? Das sind ja auch sehr, sehr legitime Fragen, die auch sehr individuell zu entscheiden sind. Ja, also wenn wir jetzt wieder über den blutigen Anfänger sprechen, der könnte durchaus auch auf Erhalt sehr gut Muskelmasse aufbauen. Es gibt ja im Prinzip 2 Grundkriterien, die wir erfüllen müssten. Und es wäre zum einen, dass wir genug Proteine zuführen und zum anderen, dass wir es schaffen, im Training kontinuierlich Progression zu erzielen. Das wären ja schon mal 2 Hauptfaktoren. Wenn das gewährleistet ist, super. Wenn wir jetzt sogar von einem übergewichtigen Trainingsanfänger sprechen, dann wäre das tendenziell sogar in einem Defizit möglich, wenn sicherlich auch nicht optimal, aber durchaus möglich, auch nachweislich möglich. Und da gibt es auch viele tolle Fallbeispiele. Aus eigener Erfahrung kann ich da Fallbeispiele nennen, wo wir das sehr gut erreicht haben, was aber, ein sehr viel Fingerspitzengefühl benötigt, was einfach die Ernährung, was auch die Trainingsplanung betrifft, aber durchaus möglich ist. So, sprechen wir jetzt über einen sehr weit fortgeschrittenen Athleten oder einfach eine Person, die schon ein gewisses Maß an Muskulatur hat. Da ist es aus meiner Erfahrung heraus auch so, dass ich sage, ja, tendenziell wäre auch hier auf Erhalt möglich mit eben den genau gleichen Voraussetzungen. Aber hier ist einfach, wie gesagt, Erfahrung, kannst du gerne bestätigen oder gerne das Gegenteil auch, ist die Erfahrung so, dass man schon mit einem Überschuss gut arbeiten kann oder besser arbeiten kann. Und da wird ja dann auch sehr oft von einem sehr moderaten Überschuss gesprochen, dass man sagt, ja, minimaler Überschuss von meinetwegen 200, 250 Kalorien, einfach um keine unnötige Fettzunahme zu haben. Und auch hier, ja, aus der Sicht verstehe ich das, aber kann ich auch nur sagen, lieber, also ich gehe lieber ein bisschen höher und sage, ich riskiere es lieber, dass ich ein bisschen mehr Körperfett zunehme, gehe mindestens auf, keine Ahnung, meine 400 tendenziell drüber, ja, 300 bis 400 drüber, teilweise auch 500, so je nachdem, wie hart ich das pushen will, und merke dadurch zwar, dass ich eine minimal höhere Fettzunahme habe, aber im Training dafür auf der anderen Seite deutlich besser performe. Das ist jetzt eine Erfahrung, die ich persönlich auch bei mir gesammelt habe, die man natürlich auch individuell entscheiden muss, ganz klar, aber da würde mich auch mal deine Meinung dazu interessieren, auch deine Erfahrung. Bist du auch jemand, der sagt, gerade bei Fortgeschrittenen, lieber einen etwas höheren Überschuss und ein bisschen mehr KFA aufbauen, dafür, dass du halt Momentum im Training generierst, oder lieber den ganz vorsichtigen Weg fahren?
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage, mit der ich mich auch wirklich sehr lange schon beschäftigt habe und auch schon viel ausprobiert habe. Grundsätzlich bin ich da tatsächlich, was heißt anderer Meinung, ich gehe es anders an, ja, mit meinen Athleten und Athletinnen. Ich bin eher so eingestellt, dass ich mit den Leuten einen längeren Aufbau mache und dafür etwas konservativer unterwegs bin. Natürlich will ich trotzdem gewährleisten, bei Leuten, die natürlich Muskulatur draufpacken wollen, dass irgendwo das Gewicht schon nach oben geht, aber bei den meisten versuche ich das etwas konservativer anzugehen, sodass ich mich ja zwischen, ja, 200 bis 300 Kilokalorien im Überschuss befinde und nicht darüber hinausgehe. Warum? Weil ich einfach da immer so diesen langen Zeithorizont vor mir habe und nicht nur diesen kurzen Aufbauhorizont. Erstens, wenn man halt eben in so hohen Überschussmengen ist, nehmen wir jetzt nochmal beispielsweise unseren 100 Kilo Athleten her, ja, der beispielsweise einen 500 Kalorien Überschuss fährt, was natürlich schon ein Brett auch ist, der wird halt eben dadurch natürlich in gewissermaßen nicht nur ein Kilo pro Monat zunehmen, sondern 2 Kilo. Dementsprechend muss der Athlet entweder A, kürzer im Aufbau bleiben oder B, eine längere Diät machen. Ja, und wahrscheinlich resultiert beides im selben. Das heißt, er hat einfach weniger Zeit im Aufbau. Und jetzt ist dann die grundlegende Frage, glaube ich, die man sich stellen sollte. Was macht mehr Sinn für einen selbst langfristig vor allem? Ja, was macht auch mehr Sinn, ein etwas moderateres Kraftniveau beispielsweise gegenüber einem etwas stärkeren Kraftniveau, dafür halt eben dieses moderatere Kraftniveau über einen längeren Zeitraum fahren, als dieses stärkere Kraftniveau über einen kürzeren Zeitraum. Das ist immer so ein bisschen die Frage. Hat man mehr Muskelaufbau, weil man mehr Kraft hat gleichzeitig? Also korreliert das? Und es scheint so, als ob es nicht korreliert. Ja, also das nur, weil man halt eben mehr Gewicht bewegt, nicht gleich mehr Muskelaufbau hat. Aber ich habe sowohl als auch schon erlebt, so zumindest gefühlt, ja, und das ist halt eben auch sehr, sehr wichtig, dass man das halt im Hinterkopf hat. Ich habe beides bei Athleten schon probiert und es hat beides auch irgendwo funktioniert, ja, und ich würde auch sagen, dass tatsächlich halt eben auch ein höheres Kraftniveau tatsächlich in dieser Zeit auch mit mehr Muskelaufbau zusammenhängt. Aber ich glaube, die Datenlage zeigt, also so, ich habe vor 3 Jahren gab es da, glaube ich, mal eine Meta-Analyse auch,
hat... Ja, Strongmen sind doch ein gutes Beispiel, ja.
Ja.
Also ich meine, Strongmen sind wahrscheinlich das Extrembeispiel. Natürlich trainieren die anders und nicht ich sag mal, hypertrophieorientiert. Aber trotz allem, ja, so der logische Gedanke ist ja, ein starker Muskel ist auch ein großer Muskel. Aber nein, da bin ich absolut bei dir. Am Ende ist die mechanische Last wichtig, ja, und der metabolische Stress, den wir erzeugen auf dem Muskel. Und das können wir auch durch nicht schwere Gewichte erzielen. Da gibt's ja mittlerweile auch genug Evidenz. Wobei auch hier sage ich, so ins Extreme führen und anfangen mit 50 Reps den Muskel auszureizen, ist halt wahrscheinlich auch dann so das andere Extrem, was nicht so effektiv funktionieren wird. Aber irgendwo so in der Mitte den Sweet Spot finden, glaube ich, wird auch langfristig gesehen besser funktionieren. Das, was du aber schilderst, und davon bin ich aber überzeugt, dass gerade bei fortgeschrittenen Athleten dieses ich sage jetzt mal, nicht nur auf Intensität und immer weiter steigern, langfristig gesehen nicht nur gesundheitlich wahrscheinlich besser ist, weil irgendwann machst du dir halt so faktisch einfach durch die Repetition die Sehnen oder wie auch immer überreizt halt einfach das komplette System, dass es da schon Sinn machen kann, eine schöne Mischung zu haben aus beiden, also ich sag mal schwer intensiven Training als auch, sage ich jetzt mal, metabolisch hohen Stress, den man erzeugt, und jetzt nicht immer nur mit dem Fokus zu sagen, ich will stärker werden, sondern auch über andere Parameter quasi diese Progression zu erzielen, sei es jetzt über Wiederholung oder eben über Intensitätstechnik und so weiter, einfach da nochmal ein bisschen mehr rauskitzeln. Das muss man aber dann sehr wohl dosiert machen. Aber genau das ist ja die Herausforderung. Beim Anfänger ist Muskelaufbau faktisch einfach sehr viel einfacher zu steuern, ja, und auch zu provozieren, zu generieren. Wiederum bei den Fortgeschrittenen musst du halt viel mehr Feintuning machen, und hinzu kommt, dass es halt wirklich ein langwieriger und teilweise auch sehr zermürbender Prozess ist, weil du halt vielleicht auf der Waage nicht viel siehst, im Spiegel nicht viel siehst oder wenn, dann eher die Form sich optisch, ich sag jetzt mal, verschlechtert für dich selbst halt in deiner Wahrnehmung, weil du jetzt nicht mehr so den krassen definierten Look hast, sondern eher ein bisschen bulky und fett aussiehst. Aber genau da, finde ich, kann auch wieder ein Coach eine super mentale Stütze sein, um einen durch diesen Prozess zu begleiten und immer wieder diesen Rückhalt zu geben, es einfach durchzuziehen.
Ja, ist, glaube ich, auch mit der größte Hebel.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Wir haben jetzt aber sehr viel über die Theorie gesprochen. Natürlich auch schon mit Bezug zur Praxis. Aber jetzt stell dir doch einfach mal vor, wir haben jetzt hier den Zuhörer oder die Zuhörerin, die sich jetzt dafür entscheidet, wirklich mal in einen gezielten Muskelaufbau reinzugehen. Ich würde jetzt mal sagen, so Anfängermodus, also trainiert jetzt schon ein Weilchen, ist jetzt auch schon im Training drin, sage ich mal, hat sich auch an die Bewegung gewöhnt, hat eine verhältnismäßig gute Technik und entschließt, hat vielleicht sogar auch erstmal auf ein Diätziel hin trainiert, ja, oder das Diätziel gehabt, hat jetzt gut was abgenommen, befindet sich jetzt einfach auch in einer guten Situation, um mit einer Aufbauphase zu starten. Ja, ob männlich oder weiblich, ist jetzt erstmal egal, weil grundsätzlich ändert sich ja nichts an den Grundregeln. Was wäre denn aus deiner Sicht vom Training her eine gute Herangehensweise? Ja, wir gehen jetzt mal davon aus, die Person hat 3 bis 4, sagen wir mal 4 Trainingstage zur Verfügung, realistisch gesehen, und sagt jetzt, ich möchte vollen Fokus auf den Muskelaufbau legen, ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber einfach mal so einen groben Rahmen stecken für die Person, und ich würde das ganz gerne mal aus Sicht der Ernährung beleuchten.
Also grundsätzlich, also von meiner Warte her jetzt das Training quasi. Also grundsätzlich ist es so, dass wir im Hinblick so Diät und Aufbau tatsächlich gar nicht so große Trainingsunterschiede haben. Was man halt eben wissen muss, ist, dass auf jeden Fall Diät und Aufbau sich etwas unterscheiden in dem Zuge, dass man im Aufbau mehr Umfänge benötigt, also mehr Sätze wahrscheinlich, ja, mehr Wiederholungen im progressives Training, als in der Diät, um Muskulatur erstmal zu erhalten. Also Muskel aufzubauen benötigt es mehr, als Muskeln zu erhalten. Wichtig in dem Zuge auch nochmal, dass bei Muskelerhalt sprechen wir erstmal von Erhaltungskalorien auch gleichzeitig, ja, und nicht von starken Diätkalorien. Und wenn man Diätkalorien ist, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Wenn wir jetzt letztlich versuchen möchten, ja, wenn es darum geht, Muskulatur aufzubauen, dann sollten wir auf jeden Fall versuchen, dahingehend die Muskulatur aufzubauen, indem wir einen Trainingsplan für uns finden, den man langfristig vor allem durchziehen kann und an dem man auch Spaß hat. Ja, das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen dran denken, wie muss der Trainingsplan aussehen, damit ich über die nächsten Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre diesen Trainingsplan halt eben durchziehen kann und damit auch meine Stärken und Schwächen trainieren kann. Ja, also sucht euch auf jeden Fall erstmal einen Trainingssplit für euch raus, ja, wo ihr wisst, okay, das Ganze lässt sich durchführen. Ich habe genug Zeit, um die Einheiten die Woche reinzubringen. Ich habe Bock auf die Einheiten und der hilft mir vielleicht auch, meine Stärken und Schwächen ein bisschen besser unter Kontrolle zu bringen. So, und ab dann fangen wir halt eben erstmal langsam an. Ja, mich fragen die Leute auch immer, ja, wie viele Sätze würdest du pro Übung machen? Ja, ich würde da erstmal wahrscheinlich bei den meisten Übungen, ja, zumindest bei den meisten großen Übungen, bei 2 Sätzen anfangen und die auch so intensiv wie nur möglich trainieren und ab dann, ja, das Ganze vom Volumen steigern, abhängig davon, ob man Fortschritte macht oder eben nicht. Also erstmal, wenn man in den Aufbau geht, kann man sich die Basis halt eben setzen und mal überlegen, okay, was brauche ich denn überhaupt, ja? Und man kann das Ganze auch als Chance ansehen, ja, einfach mal das Volumen vielleicht auch so ein bisschen zu drosseln, wenn das vorher halt eben sehr, sehr hoch war und mal auch in so eine Volumenfalle gegangen ist, ja? Vielleicht nochmal hier dazu gesagt, große Übungen, ein bis zwei Sätze, Entschuldigung, und bei kleinen Isolationsübungen kann man auch gerne mal drei Sätze machen, die häufen ja auch nicht so viel Ermüdung an, da gehen auch mal vier Sätze, aber dass man da einfach so eine kleine Unterteilung hat und von dieser Basis an, ja, hat man dann ein Grundkonstrukt und dieses kann man im Aufbau dann ja nochmal abändern, ja, ein bisschen anpassen, wenn man merkt, okay, ich mache beispielsweise in Übung XY keinen Trainingsfortschritt, dann erhöht man da vielleicht nochmal das Satzvolumen, ja, beobachtet das nochmal über einen Zyklus und schaut dann einfach mal, ob es dann dadurch besser geworden ist und so weiter und so fort. Also es ist ein bisschen Justiererei, aber wichtig ist erstmal, dass dieses Grundkonstrukt in der Regel nicht groß angepasst wird.
Guter Input. Gefällt mir. Würde ich jetzt auch tatsächlich gar nicht großartig was ergänzen. Klar, kann man immer noch an der einen oder anderen Stelle tiefer ins Detail gehen, aber um so das grobe Ganze zu verstehen, sollte es an sich ausreichen. Auch die Frage nach dem Split, ja, mache ich jetzt Upper Lower, Push-Pull-Beine, etc. Das ist super individuell. Das ist genau das, was ich auch am Anfang gemeint habe. Da muss man einfach mit der Person schauen, welches System funktioniert für die jeweilige Person am besten im Rahmen der Wochenplanung, im Rahmen der Regeneration. Kann sein, dass einige eine super gute Regeneration haben, mit denen kannst du eine höhere Frequenz pro Muskelgruppe fahren. Kann sein, dass du mit anderen eine niedrigere Frequenz pro Muskelgruppe fahren musst, dafür halt tendenziell das Volumen pro Einheit steigern kannst. Und jetzt hört der Anfänger zu und denkt sich so, verdammt, das hört sich ziemlich komplex an. So, ja, leider ist das halt auch komplex und deswegen gibt's ja auch Coaches, so wie du halt auch nicht an deinem Auto irgendwas rumschrauben kannst, deswegen gibt's halt Mechaniker. So, und ich glaube, dass, und das sehe ich halt auch immer wieder im Fitnessstudio, dass viele Menschen trainieren und das finde ich erstmal gut, dass man das Engagement hat und sagt, ich möchte gerne was machen, ja, aber ich nehme mir halt auch nicht einfach vor, ein Auto zu bauen und kaufe mir dann die Teile und dann stehe ich da und dann bastle ich irgendwas zusammen und am Ende habe ich zwar vielleicht einen Motor da, aber der funktioniert halt nicht so oder nee, oder das Auto fährt nicht so optimal. Und deswegen finde ich immer gut, wenn man auch wirklich mit qualifiziertem Fachpersonal arbeitet oder mit einem Coach, wenn man auch wirklich ein etwas ambitionierteres Ziel hat und jetzt nicht einfach ein bisschen wischiwaschi. Und nein, mit Homeworkouts und Bodyweight-Training wirst du auch keinen effektiven Muskelaufbau erzielen. Das will ich an der Stelle auch nochmal gesagt haben, was das Training betrifft. Da kannst du dich auch noch so gut ernähren. Das wäre vielleicht der Punkt, wo ich jetzt einsteigen darf, wenn du es mir genehmigst. Ja, also aus Sicht der Ernährung, ich versuche mich da auch kürzer zu fassen. Erstmal geht es ja darum, okay, Überschuss ja, nein. Ich denke, die Frage haben wir geklärt. Auf der zweiten Ebene müssen wir uns dann natürlich überlegen, wie wollen wir jetzt denn entsprechend die Makronährstoffe verteilen? Einfach eine gute Basisempfehlung, mit der man super arbeiten kann, so standardmäßig, sage ich mal, mit den 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kann man an sich schon mal sehr gut arbeiten. Einige sagen, ja, im Aufbau hast du halt den proteinsparenden Effekt durch die Kohlenhydrate oder durch das mehr an Kalorien, aber auch hier gibt's jetzt an sich gute Evidenz, die zeigt, mehr Protein macht auf jeden Fall Sinn, kannst ein bisschen mehr rausholen, würde ich mir zunutze machen. Heißt aber nicht, dass du jetzt ins andere Extrem hopsen musst und irgendwie auf 3 Gramm hochgehst. So, orientier dich ungefähr an den 2, wenn es ein bisschen mehr ist, 2,2 bis 2,3, völlig in Ordnung. So, das wäre jetzt.
Kurze Frage anbei. Was macht man mit den, also da im Aufbau auch einfach mehr Kohlenhydrate konsumiert werden und die Kohlenhydratquellen natürlich auch irgendwo oftmals Proteinlieferanten sind. Was macht man mit den Proteinen aus Kohlenhydratquellen? So, ist auch eine Frage, die ich ganz oft bekomme.
Die würde ich im Aufbau auch mit einkalkulieren. Also, weil das, was du ansprichst, das wird relevant, das wird aber erst dann relevant, wenn wir wirklich über sehr hohe Kohlenhydratmengen, ergo über sehr hohe Kalorienmengen sprechen. Und ich habe jetzt immer im Blick, wer unsere Zuhörerschaft ist und ich vermute einfach mal, da sind weniger Leute dabei, die jetzt, keine Ahnung, 3500 plus an Kalorien zuführen und das Ganze bei einem entsprechenden Körpergewicht, dass sie jetzt auf Unmengen an Kohlenhydraten kommen, um es mal so zu sagen. Ja, aber trotz allem, ich würde es einfach mit dazu rechnen und das wäre dann genau dieser Puffer, den ich mir offen lasse, zu sagen, okay, geh halt auf bis 2,3 oder so hoch, ja,
ja,
so,
ja,
jetzt einfach mal, ja. Und ich meine, es gibt ja auch bei den, genauso, ja. Es gibt ja auch bei den Kohlenhydraten, dann muss ja nicht die ganze Zeit Haferflocken essen, so, dann ist halt mehr Reis, was halt so gut wie kein Protein hat, ja, oder Reisflocken statt Haferflocken, so, da gibt's ja schon möglich, oder Kartoffeln statt Nudeln, ja, weil wenn jetzt 150 Gramm Weizennudeln trocken ist, da hast du auch schon eine ordentliche Portion Eiweiß, wenn du das gleiche in Kartoffeln isst, hast du es nicht. Also dann gilt's auch bei der Ernährung ein bisschen besser zu planen. Aber genau, das so vom Protein, bei den, an zweiter Stelle würde ich das Fett ansetzen, ich sag mal roundabout 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht finde ich da eigentlich ganz vernünftig und den Rest, den verteilt man dann auf die Kohlenhydrate, das heißt, das ist dann quasi quasi eine Rückwärtsrechnung. So würde ich jetzt einfach mal einen guten Standard-Basis-Ernährungsplan festlegen, ja, auf Basis dieser Makronährstoffverteilung und den entsprechenden Kalorien. Ja, ansonsten dann weiterhin gilt es natürlich, okay, welche Mahlzeitenfrequenz, Lebensmittelauswahl, also auch hier gleiches wie in der Diät. Du musst keine 6 Mahlzeiten über den Tag essen, es macht aber genauso wenig Sinn, das jetzt nur auf 2 Mahlzeiten zu verteilen. Also wenn du das Optimum rausholen willst, versuch ungefähr dann 3-4 Mahlzeiten, 3-4 Protein-Feedings, wo du das Protein gleichmäßig verteilst. Also das würde ich beim Protein einfach so fix halten. Ja, bei den Kohlenhydraten gibt es für mich eigentlich nur 2 Zeitpunkte, wo ich sie als sinnvoll erachte, vor dem Training, einfach um nochmal einen guten Push rauszuholen, und tendenziell könntest du auch nach dem Training die einbauen, nicht um die Glykogenspeicher möglichst schnell zu füllen, weil die brauchst, also die füllst du einfach über einen längeren Zeitraum, auch bis zur nächsten Trainingseinheit am nächsten Tag oder den darauffolgenden Tag, sondern vielmehr aus Sicht der Regeneration, weil ich auch da gemerkt habe, dass es einfach gut tut, ja, also auch die Regeneration fördert. Vor dem Schlaf könnte es auch nochmal tendenziell Sinn machen, um die Schlafqualität etwas zu fördern, was aber auch individuell ist, was man einfach für sich rausfinden muss. Bei einigen kann es auch den Schlaf eher behindern, wenn sie, sag mal, zu kurz vor dem Schlaf nochmal groß was essen. Also dieser Müdigkeitseffekt, der tritt jetzt nicht bei jedem auf. Aber das wäre aus Sicht der Kohlenhydrate vielleicht noch so eine gute Standardempfehlung. Klar kann man jetzt auch noch sagen, vor dem Training am besten eher leicht verdauliche Kohlenhydrate, wobei auch das abhängig ist davon, also esse ich jetzt eine halbe Stunde vor dem Training noch meine letzte Mahlzeit oder esse ich 2 Stunden vor dem Training meine letzte Mahlzeit, so da könntest du dann Haferflocken essen, wiederum ist es kurz davor, dann halt eher auf was schnell verdauliches, sei es jetzt Reiswaffeln mit ein bisschen Proteinaufstrich oder einen Shake dazu, sowas in der Richtung.
Das ist auch echt ein Thema, das verstehen halt viele Leute einfach partout nicht, ne? Dass ja, es nicht also drauf ankommt, unbedingt das Beste, es gibt nicht das beste Pre-Workout-Meal, wenn du jetzt ja halt eben wirklich so einfach mal Reisflocken nimmst, ja, mit Whey, und das halt 2 Stunden, 2,5 Stunden vor dem Training ist, ja, das wird auf jeden Fall nicht das beste Pre-Workout dann sein, wohingegen ein Porridge mit Haferflocken halt da wirklich schon besser funktionieren kann, oder halt eben auch ein Steak mit Gemüse tatsächlich, um einfach da noch zumindest etwas gesättigt zu sein in der Einheit. Du musst nicht pappsatt sein, das ist auch gar nicht das Ziel, aber du sollst zumindest in der Einheit dann per se nicht nach der ersten Übung schon Hunger bekommen halt, ne? Und das ist halt ein Problem immer so an Reisflocken, so wenn du das halt eben da ein bisschen verscheißt oder da kommt noch was dazwischen, dann läuft das halt eben so nicht. Ja, aber ansonsten sehr, sehr guter Input, ja.
Und bei den Fetten, vielleicht auch da noch der letzte Input, da sage ich immer, platziere die Fette so, wie es bei dir am besten passt. Ich würde halt nur vor dem Training oder unmittelbar danach jetzt nicht größere Fettmengen zu dir nehmen. Wobei selbst hier gibt es einige Leute, die jetzt auch ruhig mit ein bisschen Nussmus über ihren Porridge oder so gar keine Probleme haben, sehe ich auch absolut nicht als Problem. Das ist schon ein Unterschied, ob du dir jetzt ein fettes Steak reinknallst oder ein Lachsfilet oder ein bisschen Nussmus über dein Porridge machst, was sogar tendenziell dazu führen kann, dass du einfach eine längere Verdauung hast oder eine, ich sag jetzt mal zum Beispiel auch die Kohlenhydratverdauung verzögert wird, was ja vielleicht auch für eine gleichmäßigere, langanhaltendere Performance im Training führen kann. Und ja, jetzt
ich mach's tatsächlich auch genauso.
Ja, also ich habe auch immer ein bisschen was an Fett davor mit drin. Mir schlägt auch nicht auf den Magen. Also ich beobachte das auch ganz genau, ja. Deswegen, das ist wichtig, dass ihr auch für euch mal feststellt, was sind denn Mahlzeiten, die ich gut vertrage. Das ist super wichtig. Nur weil Daniel und ich euch jetzt sagen, wir essen das oder wir essen das und wir vertragen das super gut oder performen damit gut, heißt das nicht, dass es auch bei dir der Fall sein muss. Ja, deswegen auch das mal beobachten. Genau, ja, aber viel mehr Hokuspokus.
Eine Pizza und einem Döner vorm Training, das wären halt eben beispielsweise so Fettquellen, ja, also wo man da einfach auch davon sprechen kann, das wird wahrscheinlich nicht so optimal sein, ja, einfach
auf. Ja, wo man halt auch aufstößt, ne? Ich meine, alles, genau, wo du dann von aufstößt, das ist immer schon ein Zeichen, so, puh, ne? Ja, schon ein bisschen heavy. Auch Rohkost zum Beispiel würde ich jetzt nicht vorm Training konsumieren. Allein Döner durch die ganze Rohkost, stell dir mal vor, mit den ganzen Zwiebeln und Rotkraut und Salat und dann noch das fettige Fleisch, so, das ist.
Früher ein paar Mal gemacht, also aber.
Ja, nee. Also, weißt du, ich sag dir auch, wie es ist. In jungen Jahren habe ich noch ganz anderes, also das Essen auch viel besser weggesteckt. Ja, das klingt jetzt doof so, weil ich das jetzt mit 40 sage, aber das ist wirklich so. Mit Anfang 20, weil,
weißt, was so, da war es relativ. Das kann man vielleicht hier auch noch anbringen. Ihr seid nicht auf Diät, ja. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Diät, vor dem Training. Du verdaust alles halt eben viel, viel schneller. Das ist auch super spannend. Dadurch, dass du die ganze Zeit im Defizit bist, ist die Verdauung einfach viel schneller. Also so wirklich alles, was da reinkommt, wird direkt verarbeitet. In der Diät kann ich eine Pizza tatsächlich vor dem Training essen. So, das ist gar kein Problem, weil das ist einfach, das mal klack, die ist weg halt, ne? Im Aufbau allerdings, wo du sowieso die ganze Zeit so ein bisschen eher gerade gegen Ende des Aufbaus so leicht gebläht bist, ja, bist ein bisschen träger, die Verdauung ist allgemein schon langsamer, ne? Da musst du halt wirklich schon aufpassen, was da halt vorm Training ist, dass dir das halt eben nicht dazu führt, dass dir irgendwie übel wird oder was vorm Training, ne? Aber da sprechen wir jetzt wirklich von Leuten, die schon länger im Aufbau sind. Oder auch
Ja.
von Leuten, die sich einfach schwer tun, ihr Essen reinzukriegen, ne? Das Gleiche.
Ja, würde ich auch nochmal als Zielgruppe mit einschließen, auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich glaube, das ist
Gut.
so als
Ja.
Hardgain-Episode schon eine ganz runde geworden. Jetzt werden sicherlich noch einige das Thema Supplements gerne haben wollen, aber beim Thema Supplements muss man gar nicht viel sagen, weil Fakt ist einfach, ein gutes Proteinpulver, Kreatin, das sind so die zwei Basics und ansonsten nichts Außerordentliches. Ein Pre-Workout ist optional, wenn du
Was
es
hältst
unbedingt
du
brauchst,
von
so
Weight
begeistert
Gain
bist.
dann?
Weight Gainer halte ich von den gekauften, also es gibt ja mittlerweile neue Formulierungen, die sind okay, aber aus Preis-Leistungssicht würde ich sie mir nie kaufen, weil ich sie halt einfach viel zu überteuert finde. Ich komme ja noch aus einer Generation, wo Weight Gainer einfach nur aus viel Schrott bestand, sei es von der Proteinquelle über die Kohlenhydrat- und Fettquelle. Deswegen würde ich sagen, also niemand braucht einen Weight Gainer, selbst die faulste Socke braucht keinen Weight Gainer, weil du kannst dir einen Weight Gainer ganz einfach selbst in einem Mixer zusammenmixen oder selbst in einem, keine Ahnung, kauf dir ein bisschen Cluster Dextrin, ein gutes Proteinpulver als Basis, hau dir da Kreatin mit rein und im Zweifelsfall kannst du das in den Mixer reinwerfen mit ein bisschen Milch und Erdnussbutter noch aufmixen und dann hast du auch einen Weight Gainer, der günstiger ist, der qualitativ hochwertiger ist und der dir auf jeden Fall mehr Freude bereitet und wahrscheinlich nicht zu Verdauungsproblemen führt, weil das ist wirklich etwas, womit dann viele zu kämpfen haben, dass sie da massive Verdauungsprobleme bekommen, wenn sie dann so viel schnell verdauliche Kohlenhydrate, die ganz oft enthalten sind, in so hohen Mengen konsumieren, plus dann eben noch die Süßstoffe aus dem, ja, sag mal, Proteinpulver oder was da noch mit drin ist. Also deswegen, ja, das dazu. Aber das Thema Supplements, glaube ich, ist behaart, also das ist im Muskelaufbau gar nicht so eine spannende Geschichte, ne? So bis auf so Kreatin ist nachweislich das wahrscheinlich effektiv, nicht wahrscheinlich, das natural sinnvollste, effektivste Supplement und ansonsten einfach Proteine decken und der Rest ist dann Feintuning, über den man gerne sprechen kann, wenn man schon alle anderen Hebel voll ausgereizt hat. Ja, und seine Ernährung vor allen Dingen mal on point hatte. Also, ja, das Supplements wird dir immer so an erster Stelle gestellt oder auf gleichem Level wie mit Ernährung, weil die Leute halt keinen Bock haben, sich intensiv damit auseinanderzusetzen und Supplements sind halt schnell zu konsumieren, ja, aber sind halt kein Quickfix. Ganz klar
Ja,
nicht.
definitiv. Ich würde sagen, so können wir die Episode auch abschließen, oder? Ja.
Jupp. Ich hoffe, es war
Alright,
eine coole
gut.
Episode für euch.
Ich denke, aber waren schon viele wichtige Punkte drin. Also habe ich jetzt so zumindest selbst so wahrgenommen. Ja. Gut, Freunde, wenn ihr noch mehr Hardgainer-Episoden wollt, beziehungsweise noch mehr Episoden in diese Richtung, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten dürft ihr natürlich wie immer auch super gerne den Podcast bewerten, ja, auf iTunes, beziehungsweise Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Macht's gut.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion.
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.